So, ich hoffe, ihr habt jetzt genügend an der Infusion gelegen, schwarzes Gold getankt. Das tut gut. So, wir kommen zum Endspurt. Das letzte Thema ist das Wesen Gottes in der Tiefe erkennen. Wir sind ja nach wie vor in dem Thema drin, Krisen im Leben, Zerbrüche im Glauben, vom Kinderglauben zu authentischem Glauben. Und in Glaubenskrisen kommt fast immer eins auf den Prüfstand und definiert auch die Art und Weise, wie wir durch Krisen durchgehen. Und das ist die Frage, wie nehme ich das Wesen Gottes wahr? Oder was ist für mich Gottes Wesen? Welches Bild von ihm trage ich in mir? Ist es das Bild eines strafenden und Heiligen, mit heilig meine ich distanziert, abgesonderten Gottes? Und wenn ich ein solches Bild in mir trage, dann wird es mir in Krisen auch immer sehr zu schaffen machen und sich zu der Not meiner Krise auch immer noch die Frage stellen, hat Gott die verursacht, ist es die Strafe Gottes? Ich sehe Menschen, die dann immer noch auf der einen Schulter haben sie die Krisen, auf der anderen Schulter haben sie den Fluch Gottes, den sie sich selber manchmal auferlegen. Und dann haben wir das Bild eines liebenden Vaters. Und dieses Bild kann dir auch in tiefer Not, die auch trotzdem schwer sein kann, trotzdem inneren Frieden und Ruhe bringen und immer wieder ein Hafen sein, in den du einlaufen kannst. Deswegen wollen wir uns in dieser letzten Session heute am Spätnachmittag mit dem Wesen Gottes auseinandersetzen und versuchen zu erkennen, wer ist er und wer sind wir. Franz von Assisi, den ich sehr schätze, hat viele, viele Jahrzehnte immer nachts in seiner Höhle zugebracht und hatte einmal ein Gebet gesprochen. Wer bist du und wer bin ich? Wer bist du und wer bin ich? Wer bist du und wer bin ich? Und es hört sich so, denkbar, was soll das denn? Aber es ist ein ganz, ganz tiefes Gebet, ne? Wenn du da mal darüber reflektierst, wer bist du Gott, wirklich sich die Frage zu stellen und wer bin ich, dann ist es die Ich-Du-Beziehung, wo ich auch Gott frage, wie siehst du mich, wie sehen wir uns. Und dann kommen wir immer tiefer in dieses Thema auch rein, der Theosis, was es heißt, Kind Gottes zu sein, göttlichen Ursprungs zu sein, göttliche DNA in sich zu tragen, ein wahrhaftige Tochter oder Sohn Gottes zu sein. Was wir in unserem Herzen, vielleicht können wir schon die nächste Folie haben, was wir in unserem Herzen über das Wesen Gottes glauben, bestimmt unser persönliches Glaubensleben, bestimmt aber auch die Motive unserer Hingabe an Gott, das praktische Vertrauen können, den Glauben schlechthin, weil Glauben heißt für mich immer Vertrauen. Glauben ist nicht intellektuell etwas für Wahrhalten, sondern Glauben hat für mich immer etwas mit Vertrauen zu tun. Und was ich über das Wesen Gottes in mir trage, bestimmt auch, was strahle ich an anderen Menschen ab, die um mich herum sind, Christen oder Nicht-Christen, was gebe ich weiter? Ich glaube manchmal, warum wir so relativ ineffizient im Westen sind in der Vermittlung der guten Botschaft an glaubensdistanzierte Menschen, hat sehr viel damit zu tun, dass wir ein verzerrtes Gottesbild in uns tragen. Ein Gottesbild, das mehr dem Ebenbild eines Menschen gleicht, vor allem in unserem an Bedingungen gebundener Liebe, an Bedingungen gebundene Güte, an Bedingungen gebundene Langmut und an Bedingungen gebundene Barmherzigkeit und auch unsere Vergeltungssucht. Wenn ich mir so viele Bilder Gottes angucke, dann denke ich, da sitzt ein Mensch vor mir. Und ein berühmter Theologe hat mal gesagt, das Christentum wurde mehr durch Platon geprägt als durch Jesus Christus. Und wenn man mal so ein bisschen Kirchengeschichte studiert und betrachtet, dann stellt man fest, dass ganz viele der frühen, gerade in der lateinischen Kirchenväter, Platon-Schüler waren, also griechische Philosophie aufgesaugt hat. Und Platon, sein Hauptelement war dieser platonische Dualismus, Materie-Geist, diese Feindschaft zwischen Materie und Geist. Und aber in Christus ist ja gerade das verbunden worden. In Christus wurde Materie und Geist eins, Fleisch und Geist eins. Vielleicht kennt ihr also die Ikonografien, diese Bilder, wo Jesus immer so dasteht. Das ist nicht das Churchill-Victory-Zeichen, sondern damit wurde immer ausgedrückt, wahrer Mensch, wahrer Gott. Göttliches und Menschliches vereint. Und das ist das Grandiose. Nicht Gott da oben, wir da unten, sondern Gott kam zu uns und wir zu ihm, wir haben uns gefunden. Das ist, was Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und wir in euch. Dieses Ineinander wohnen. Und auch hier ist das Erkennen, das Wort Erkennen, Yada, und hat etwas mit Erfahren zu tun. Du wirst es erfahren, was es heißt, dass Gott in dir wohnt und du in ihm. Wie wir Gott wahrnehmen, wird oft bestimmt durch die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind und welche Form elterlicher Autoritäten, Erziehung wir erfahren haben. Dann wird unser geistliches Gottesbild auch geprägt durch die geistliche Umgebung, in der wir groß geworden sind, also der gemeindliche Hintergrund, in dem wir vielleicht groß geworden sind, die geistlichen Lehrer, die wir vielleicht hatten oder nicht hatten. Auch die prägen unser Gottesbild, logisch. Und dann wird unser Gottesbild auch geprägt durch die Intensität, mit der wir selber Wahrheit über Gott, über den Vater suchen. Mit welcher Intensität machst du dich auf den Weg, das Wesen Gottes zu erkennen? Viele geben sich mit dem, was sie einmal gehört haben in einem Alpha-Kurs, vielleicht für immer zufrieden, anstatt am eigenen Brunnen der Gotteserkenntnis zu arbeiten. Machen wir mal die nächste Folie. Hier mal ein paar Fragen an dich. Was ist dein Gottesbild, das du in dir trägst? Lass doch ruhig mal so ein paar Minuten Zeit. Streng, zornig oder gütig und liebevoll? Wo hast du dein Gottesbild her? Wo denkst du, bist du geprägt worden? Dann eine andere Frage ist, hast du dein Gottesbild mal überprüft? Durch Hören, durch Forschen, wenn du es von anderen bekommen hast, durch eigene Erfahrungen? Trägt dich dein Gottesbild gerade in den Zeiten, wo du nichts bringen kannst? Wo du kein frommes Wechselgeld in der Tasche hast? Oder entmutigt dich dein Gottesbild eher? Verdammt und beschämt es dich, wenn du versagt hast? Das sind Fragen, die müssen wir uns stellen. Wir haben grundsätzlich drei Offenbarungsquellen über das Wesen Gottes. Das ist einmal die Schrift selber natürlich, dann das Zeugnis anderer Christen, Lehre, die wir empfangen, wie heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, Bücher, die wir vielleicht lesen und Erfahrungen, die wir von anderen Christen hören oder auch vielleicht selber hoffentlich gemacht haben. Ich möchte dich ermutigen, alle drei Quellen für dich immer wieder neu zu erschließen und selber zu einer ganz tiefen Gotteserfahrung zu kommen. Gott sehnt sich nach nicht mehr, als dass du ihn persönlich erfährst. Er steht permanent in den Startlöchern, sich dir zu zeigen. Ich liebe es, in den kleinsten Kleinigkeiten ihn einzubeziehen. Gestern Abend, als ich von hier nach Hause fuhr, das Navi leitet mich dann immer hier über. Ach, ich kenne mich nicht aus da. Jedenfalls fahre ich zum nächsten Ort. Dann geht es zur Serpentine hoch. Und dann mitten in der Serpentine ist ein Schild, Sackgasse, Baustelle. Da habe ich gedacht, was? Mir kommen doch Autos entgegen. Ach komm, fahr weiter. Und ganz oben, am obersten Ende von der Serpentine, Straßensperre. Ich dachte, Mist. Ich sage, gut, du hast mich jetzt hingeführt, zeig mir den Weg. Und dann ist es wie, wenn jemand meinen Kopf dreht, Schild, frei für landwirtschaftlichen Verkehr. Habe ich gedacht, okay, ich bin Landwirt Gottes. Ich komme aus dem Weinberg Gottes, fahre ich mal da lang. Dann fahre ich da lang, so Ackerweg, aber war schon geteert. Und plötzlich kommt das nächste Schild, Park and Ride. Das ist ja gut. Dann bin ich da rein und dann war tatsächlich in dem Park-and-Ride-Parkplatz, ich weiß nicht, ob das jemand weg war, war die Sperre auf und dann ging es auf den Autobahnzubringer. Da ist das so, und jetzt, Gott, lass mich da drauf kommen. Und dann sind zwei Autos, die halten extra an wegen mir und winken mich rein. Dann habe ich es geschafft. Das sind so Kleinigkeiten, aber da habe ich dann wieder gejubelt auf der Heimfahrt und gesagt, ja, ja, ja. Weil ich habe schon gedacht, oh, jetzt kannst du Navi programmieren, alles wieder zurück und gucke, wie komme ich jetzt da nachts über die Dörfer auf die Autobahn. Aber da möchte ich Mut machen, das ist so wichtig. Gott steht in den Startlöchern, sein Wesen dir zu zeigen. Und ihm ist nichts zu schade, nichts zu schade. Selbst der kleinste Scheißdreck, der dich bordert, berührt ihn und er möchte teilhaben daran und dir helfen. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt so zwei Gesichter Gottes, den ärgerlichen und den gütigen Gott. Mach mal das nächste Bild. Aber da gibt es zwei schöne Verse in Malachi 3,5. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Gott ist nicht mal so und mal so, mal dies, mal das. In Jakobus 1,17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wie gesagt, das Problem, Gott zu verstehen, begann damit, wie doch viele einflussreiche geistige Leiter und Lehrer Gott definiert haben und auch manchmal die Autoren der Heiligen Schrift Gott definiert haben. Zum Beispiel die Jünger, die ihr Dorf einäschern wollten. Und da gibt es auch einige andere Spezialisten. Und so wurde Gott zu einem Wesen, das zwar über den Menschen steht, aber in den Augen und Berichten menschlicher Lehrer, Autoren doch sehr menschlich agiert. Und gerade die frühe lateinische Kirche hat sich da nicht sehr mit Ruhm bekleckert. Und dem hat schon ganz früh vor der lateinischen Kirche der berühmte Kirchenvater, das waren die sogenannten kappadokischen Väter, Athanasius, kannst du mal die Folie machen, Folgendes gesagt: Wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaft und als Vater. Das ist ein schöner Satz, aber wenn du einen scheiß Vater gehabt hast, Entschuldigung, dann sagst du, oh ja, ja, bloß nicht. Ne? Also, wenn ich Gott als Vaterfigur sehe, dann rede ich von einer sehr positiven Vaterfigur. Ich möchte euch etwas von den Wüstenvätern mal zitieren. Ich liebe die Wüstenväter, es war eine Mönchsbewegung im 4. Jahrhundert, die sich aus der Staatskirche, die damals zur römischen Kirche zurückgezogen hat, weil das alles immer mehr politisch wurde, immer mehr machtpolitisch wurde. Die haben in der nitrischen Wüste, in der ägyptischen Wüste gelebt und die haben Unglaubliches hervorgebracht an geistigem Wissen und hatten eine unwahrscheinliche Schau der Liebe und Güte Gottes. Ich möchte euch das mal vorlesen. Du kannst da gerade die Folien mal durchlaufen lassen. Überschrift: Gottes Wille oder Gottes Herz verstehen, erkennen. Die alten Väter der Wüste, eine christliche Einsiedlerbewegung ab dem 3. Jahrhundert, hat dieses so wichtige Prinzip der Motivation bei der konkreten Bejüngerung ihrer geistlichen Schüler verstanden. Während andere geistlichen Bewegungen, man muss sagen, bis heute das rechte Tun betonen, und auch heute wird in Kirchen, Gemeinden mehr gesagt, was du tun musst, als das, was du wirklich bist, wer du bist. Während andere geistig bewegen, bis heute das rechte Tun betonen, ermutigen sie ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dran zu setzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Und das nicht nur intellektuell als Theologie. Du kannst ja Gottes Herz Seminare besuchen, ah ja, abgehakt, das habe ich auch fein verpackt auf meinem Regal. Für die Wüstenväter war alles immer Erfahrungswissen. Die Wüstenväter glaubten an das unverlierbar Göttliche im Menschen und vertrauten auf die Wirkmacht des Heiligen Geistes. Sie vertrauten darauf, dass Gott auch durch die Sünde hindurch den Menschen für sich aufbrechen kann. Dieses grundlegend positive Bild des Menschen, des Christen, der den Geist Gottes nicht verlieren kann, das ist so wichtig, und der das Bild Gottes in sich nicht löschen kann, was immer er auch tut, bildet die Grundlage für die Art und Weise der geistlichen Führung im alten Mönchtum. Und wie erwähnt, haben viele der Alten die Barmherzigkeit und Güte Gottes selber in ihrem eigenen Leben erfahren dürfen. Das Wissen um das Gnadenwirken Gottes gehört zu ihrem Erfahrungswissen. Das ist so wichtig. Du kannst anderen Menschen von Gott nur erzählen, wenn du ihn selber erfahren hast. Alles andere ist nette Theorie verbreiten. Die bedingungslose Zusage Gottes, welche die Alten auch im Versagen erleben, bleibt immer bestehen. Gerade dann, wenn die Alten im geistlichen Leben scheitern, begreifen sie oft erst, dass Gott es ist, der sie von ihren Leidenschaften erlöst. Das ist das, was wir heute so dringend brauchen, wo Menschen in den Arm nehmen und sagen, Gott liebt dich, egal wo du gerade stehst. Er ist stärker als deine Leidenschaft, er ist stärker als deine Not, er wird dich rausführen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Nochmal, er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Zitat Ende. So vieles im christlichen Leben beschäftigt sich mit dem Tun. Tu dies, tu das, tu jenes, um ein guter Christ zu sein. Neulich kam mal jemand, amerikanischer Freund, sagt, seine Tochter kam nach Hause und hat sie gefragt, wie war es in der Gemeinde. Sagte, as always, Jesus is good, you'll not try harder. Wie war der Gottesdienst? Wie immer. Jesus ist gut, du nicht, streng dich mehr an. Das ist oft das, aber es ist oft so, ich habe gedacht, lachen müssen wir, ja, es ist oft das, was du in den Gottesdiensten manchmal oft nur hörst. So vieles an christlicher Lehre beschäftigt sich mit dem Tun. Und das Tun wird häufig mit Angst, Scham und Furcht vor Gottes Strafe und schlechtem Gewissen motiviert. Und wir tun dann etwas, um jemand zu sein. Und wir tun nichts, weil wir jemand sind. Dieser Weg aber führt in die Gesetzlichkeit, in äußerliche Religiosität, welche die Nichtchristen gerade eher abstößt als anzieht. Weil die Leute draußen spüren sehr klar, wer du bist und wer du nicht bist. Wenn wir Gottes Liebe für uns persönlich und unkonditionell erfahren haben, dann tun wir, was wir tun als Christen, aus Liebe und Dankbarkeit und nicht mehr aus Angst. Und das strahlt zu den Menschen raus. Menschen spüren, aus was für einer Motivation du dein Christsein lebst. Ich war, als ich meine Parkinson-Reha hatte vor 4 Jahren in der Kurklinik und da hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich war morgens beim Frühstück, mittags beim Mittagessen, abends beim Abendessen immer am selben Tisch gesessen, kamen immer Leute, darf mich zu Ihnen setzen, ja. Was machen Sie beruflich? Bin Pastor. Ich habe es gewusst, Sie sind ein spiritueller Mensch. Ich sage, wie kommen Sie darauf? Ja, Sie haben so eine Ausstrahlung. Habe ich gedacht, sitzt hier noch jemand am Tisch? Ne? Und dann haben wir gesprochen und die Leute waren so berührt hinterher. Und die haben gesagt, wissen Sie, was mich so berührt, wie authentisch Sie sind, dass Sie auch über Ihre Fehler und Schwächen reden. Sag ich, das ist das Normalste von der Welt. Ne? Der absolute Hammer war am Schluss, nach diesen 4 Wochen Kur, kommt die Klinikpsychologin auf mich zu und fragt mich, darf ich Sie mal sprechen? Sage ich, ja. Sagt sie, ich habe da 5 Patienten, die haben ihre Psychotherapie wegen Ihnen abgebrochen, weil sie mit Ihnen gesprochen haben. Sage ich, Moment. Ich habe niemandem gesagt, er soll Psychotherapie abbrechen. Sagt sie, nee, das habe ich auch gar nicht gemeint. Sagt sie, das haben die selber gemacht und ich habe die untersucht und muss sagen, die sind therapiert. Was haben Sie denen gesagt? Dann saßen wir 3/4 Stunde da und ich konnte ihr erklären, was mein Gottesbild ist. Das Bild eines liebenden, erbarmenden, gütigen Vaters. Sie hat am Schluss Tränen in den Augen und gesagt, wenn doch nur alle Christen so ein Gottesbild hätten, unsere Welt würde anders dastehen. Eine Atheistin. Und das ist das, bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Er will sich dir schenken, er alleine genügt. Dann wird auch dein Leben richtig, dann wirst du dich für die richtigen Schritte entscheiden. Das ist so wichtig, wenn du das Wesen Gottes in dir hast und geliebt bist und dich geliebt weißt, das wird aus dir rausstrahlen. Das ist das, was Jesus sagt, aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen strahlen. Immer wieder höre ich den Einwand, wenn ich sowas sage. Ja, aber Bruder, wir müssen seine Liebe mit dem Gericht und dem Zorn in Balance bringen. Man muss auch Kante zeigen. Aber wenn wir Gott so ausbalancieren wie eine Balkenwaage, dann weiß ich ja nicht, was es denn wirklich ist. Sowohl das als auch das, ja. Ne? Gnade und Liebe haben dann immer was mit meiner Würdigkeit zu tun. Und dann sind wir beim sogenannten Ja-Aber-Evangelium, was so weit verbreitet ist. Ja-Aber-Evangelium ist, Gott liebt dich, aber Jesus hat dich erlöst. Aber. Und dann kommt das Kleingedruckte. Und das Evangelium ist so schön, die ersten 5 Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Das ist wie beim Versicherungsvertrag. Ne? Wenn du das Kleingedruckte liest, ist alles gar nicht mehr so toll. Erlösung hat für viele Christen oft folgendes Muster. Gott hat mir meine vergangenen Sünden vor meiner Bekehrung vergeben und nun liegt es weitgehend an mir, gut zu leben. Ich habe zwar einen Überziehungskredit im Blut Jesu, aber den muss ich sparsam verwenden bis an mein Lebensende. Und ich muss in der Erlösung bleiben und moralisch versuchen, ein einwandfreies Leben zu führen. Aber Erlösung ist so viel mehr und so viel tiefer. Es ist das Werk eines liebenden Vaters, der das gute Werk in mir angefangen hat, es vollendet und fortführt. Glaubst du das? Er hat angefangen, nicht du. Er führt fort, nicht du. Er vollendet, nicht du. Schauen wir mal aus einem von vielen Versen aus dem Propheten an, die uns zeigen, wie unbalanciert Gott eigentlich ist. Er ist nicht balanciert, er ist unbalanciert. Lesen wir mal Jesaja 54, 8. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns, jetzt kommt die Balance, ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr. Was ist die Balance? Die ist doch extrem schief. Ein wenig und ewig. Ein wenig sein Zorn und ewig seine Gnade. Das ist die Balance Gottes. Um das zu verstehen, müssen wir begreifen, wie Gott uns sieht. Wie sieht er dich und mich und die Menschheit? Gott sah den Menschen nicht erst im Paradies vor sich als Adam und Eva, sondern von aller Ewigkeit her in seinem präexistenten Sohn, nach dessen Ebenbild wir geschaffen sind. Mal als Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild in unserem Gleich, da wusste Gott schon, was er machen würde. Er wusste, wie das mit dem Menschen enden würde. Glaubst du, dass Gott wirklich etwas geschaffen hat, uns Menschen geschaffen hat und gedacht hat, jetzt gucken wir mal, ob das Experiment gut geht. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich machen die keinen Scheiß, die Jungs und die Mädels. Der Sündenfall war schon von aller Ewigkeit vorhergesehen. Gott wusste, dass der Mensch versagen wird. Gott wusste, dass Adam zur Frucht greifen würde. Gott hat es längst vorhergesehen. Die Sünde war programmiert. Das war nicht Alarm, Alarm, wir haben ein Problem, Scott an Brücke. Ne? Lesen wir mal die nächsten 2 Verse, da sehen wir das. 1. Petrus 1,20. Schon vor Erschaffung der Welt, gibt ihr das mal, vor Erschaffung der Welt, bevor die Welt geschaffen wurde, der Kosmos geschaffen wurde, das All geschaffen wurde, ist Jesus zu diesem Opfer ausgesucht worden, wegen euch aber erst in der letzten Zeit erschienen. Das heißt, der Plan des Heils hat schon vor Erschaffung der Welt existiert. Seit Gott wusste Bescheid. Offenbarung 13,8, das Lamm, das geschlachtet ist, vor Grundlegung der Welt. Christus war bereits geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott war überhaupt nicht überrascht von uns Menschen. Er war nicht überrascht, was wir anstellen würden. Das hilft uns zu verstehen, was Johannes meint, wenn er schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder Paulus im Römer 5,8, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Das ist ein Vater Gott im Himmel, der dich und mich von aller Ewigkeit her als sein Kind haben wollte. Der wusste, dass wir alle miteinander in die Falle des Misstrauens gegen ihn fallen würden, unser Leben selbst bestimmen wollten. Aber wusste auch, es ist nötig und es ist notwendig, dass das geschieht. Ich möchte euch nochmal die Geschichte des verlorenen Sohnes kurz vor Augen halten. Der verlorene Sohn, der Jüngere, was sagt er? Er ist zu Hause. Beide sind Söhne, beide wuchsen zu Hause auf, haben den Vater erlebt. Beide waren Söhne. Die sind nicht erst Söhne geworden, die waren es. Aber beide haben noch nicht begriffen, wer der Vater ist. Für die Jungen war der Papa so ein Controlletti-Freak und für den Alten war er der Bestimmer, dem man zu gehorchen hatte. So, der Junge sagt dann eines Tages, hey Alter, alles klar, gut jetzt, ich würde gern meinen eigenen Lebenskontext verwirklichen, gib mir bitte die Asche, die mir zusteht, meinen Pflichtteil, ich möchte jetzt gern meinen Lebenstraum verwirklichen. Jetzt könnte der Vater sagen, Moment mal, ich weiß genau, was du anstellst, ich weiß genau, wie doof du bist, von mir gibt es kein Geld, du hältst deine Füße schön ruhig unter meinem Tisch, hältst die Beine still und machst, was ich dir sage. Ich weiß es am besten für dich. Der Sohn hätte ja wahrscheinlich gehorcht, ne? Aber was hätte das dem Sohn genützt? Wäre sein Problem gelöst worden? Nein, der Vater wusste das. Er sagt, weißt du Sohn, wir haben jetzt lange genug geredet, ich habe dich lange genug erzogen, jetzt kommt die Zeit, wo ich nicht mehr mit dir reden kann darüber, jetzt musst du erfahren, hier ist dein Leben, lebe es. Genauso war es mit Adam und Eva. Dort an dem Baum, was sagt die Schlange, der Versucher? Wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Was hat Gott gesagt über den Menschen, als er ihn schuf? Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren Gleichen. So schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Das hat Gott sowieso vorgehabt, was die blöde Schlange da versprochen hat. Also, was soll das? Das Ganze ging eher um eine Abkürzung. Wenn du von der Frucht isst, dann bist du schneller da, wo du sein möchtest. So, und Gott hätte auch den ollen Baum nicht im Paradies sein lassen können, die olle Schlange auch irgendwo im Jupitermond erfrieren lassen können. Aber Gott hat es gemacht, er hat Adam und Eva diese Chance der Wahl gegeben, weil er wusste, sie müssen jetzt lernen. Und so hat auch Adam im Grunde auch gesagt, hey, ich möchte gern mein Leben leben, gib mir die Welt. Und Gott sagt, da hast du die Welt. Und jetzt musst du erfahren, wie es ist, deinen Kontext zu verwirklichen. Und das hilft mir auch mit der Not. Das hat mir Gott, als wir unsere Enkeltochter verloren hatten, unsere erste, gesagt, Uwe, du lebst in einer gebrochenen, zerfallenen Welt und du bist nicht automatisch als Christ aus dieser Welt rausgenommen. Wir leben in einer Welt, die deshalb zerbrochen ist, weil wir sie bestimmen und Gott sich auch zum Teil aus dieser Welt raushält. Ich glaube, viele mischt er noch mit, wenn er nicht so viel mitmischen würde, wäre das alles noch viel schlimmer, was wir anstellen würden. Ich denke manchmal, Corona, das hätte ja auch eine Seuche sein können, die jeden Tag 10.000 Tote bringt. Hätte ja auch sein können, Bacillum, Bakterium. Das ist immer noch Gnade. So, und das ist das, der Sündenfall war vorhergesehen, Gott wusste, dass es nötig ist, damit wir etwas lernen. Wisst ihr, warum wir im Vater unser, wir Christen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe? Was wir eigentlich beten sollten ist, Gott, ich habe die Schnauze voll von meinem Reich, lass endlich dein Reich kommen. Ich habe die Schnauze voll von meinem sogenannten freien Willen, lass deinen Willen geschehen. Deswegen beten wir im Vater unser diese beiden Bitten. Und Gott war, wie gesagt, weder irritiert noch verärgert über uns Menschen, noch ist es im Moment. Er weiß genau, was abläuft. Alles läuft nach Plan bei ihm. Und das ist wichtig, dass wir begreifen müssen, da ist kein Gott, der diese Welt voller Zorn und Wut mit Schaum vor dem Mund betrachtet und kaum abwarten kann, wann er den nuklearen Ausknopf drücken kann. Lesen wir mal Hosea 11,7 über das Wesen Gottes. Da geht es um Israel und das Israel ist auch wieder ein Symbol für alle Menschen. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Oh, das kennen wir doch sehr gut. Jetzt könnte Gott sagen, ich habe die Schnauze voll von euch. Mir reicht es jetzt. Ich habe euch so oft gepredigt. Schluss jetzt. Aber was sagt Gott? Wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Codewort für Israel, Codewort für dich und mich. Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Kannst du dieses Drängen spüren, diese Liebe spüren da drin? Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Das war die Frage, die ich euch vorhin gestellt habe. Könntest du dein eigenes Kind steinigen, auch wenn es noch so scheiße blöd sich benimmt? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Gott sagt, ich kann es nicht, ich kann dich nicht preisgeben. Wie könnte ich dich behandeln wie Adma und wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Das ist das Wesen unseres Gottes. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Gott kann mit uns mitleiden. Gott leidet mit der Menschheit mit. Er hat Mitleid. Er sieht uns wie den verlorenen Sohn die Straße des Lebens hochstolpern. Dumm, töricht. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut, will Ephraim nicht wieder verderben. Jetzt kommt dieser Satz, der so wichtig ist. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und wir Menschen hätten ganz anders reagieren. Nach menschlichem Reaktionsvermögen hätten wir gesagt, Schluss jetzt. Jetzt ist das Glas voll. Tschüss und aus. Und Gott sagt, ich bin kein Mensch. Und deswegen dieser dumme Spruch, man muss Gnade und Zorn balancieren. Gott sagt, ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich komme nicht mit grimmigem Zorn. Es klingt unfassbar und unglaublich und fast skandalös, aber hier zeigt sich Gott als sein Vater, der in keiner Weise durch noch so hartnäckige Sündhaftigkeit seiner Kinder sich abweisen lässt, sie wiederherzustellen, zu retten und zu lieben. Und hier sind wir bei diesem Kernproblem. Wir Menschen definieren Gott und sein Wesen immer durch unsere menschliche Brille. Wir bewerten seine Gnadenvergebung durch und durch menschlich und an Bedingungen geknüpft. Und dann glauben wir, Gott tickt genauso. Aber Gott sagt, ich bin kein Mensch. Darum bewerte ich, liebe und vergebe auch völlig anders. Darum heißt es auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Es heißt nicht, Gott ist Heiligkeit, Gott ist Gerechtigkeit. Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Er findet kein anderes Wort. Unverdiente Liebe und Erbarmen, Kennzeichen des Kernwesens unseres Gottes. Schauen wir mal 2. Mose 33, 18. Kannst du mal, da muss ich zweimal klicken. 2. Mose 33, 18. Moses auf dem Berg hat mit Gott gesprochen, möchte jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Herr erwiderte, ich werde an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Dann kam Gott in einer Wolke und trat zu Mose und rief seinen Namen aus. Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue, der da bewahrt Gnade in 1000 Gliedern und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, vor welchen niemand unschuldig ist, der die Missetat der Väter heimsucht auf Kind und Kindeskinder bis ins 3. und 4. Glied. Schaut mal auch hier wieder die Balance an. Gnade bis ins 1000. Glied und Heimsuchung von Verfehlung bis ins maximal 4. Glied. Ich bin schlecht in Mathematik, aber wenn wir das mal in Verhältnismäßigkeiten umsetzen, ist es 1 zu xxx. Das ist unglaublich. Die Balkenwaage steht wieder mal total schief und steht zu unseren Gunsten in der Liebe. Sicher hätte Mose vielleicht erwartet, dass Gott eine Demonstration seiner Heiligkeit, seiner Allmacht zeigt, aber Gott hat gesagt, es ist mir wichtiger, meine Gnade und Güte zu zeigen. Es ist auch interessant, die Wörter Missetat, Übertretung und Sünde, was sie bedeuten. Das ist nämlich nicht einfach nur Sünde. Das Wort Sünde ist einmal Missetat, Awan ist moralische Perversion. Übertretung ist Pesha, das Wort, bewusste, absichtliche Rebellion. Und Sünde, Chata, Übertretung und Gewohnheitssünde. Das sind die Dinge, die Gott vergibt, bis ins 1000. Glied. Auch wir stehen in der Herausforderung manchmal, in unserem Glaubenswachstum, in unseren Krisen, wo wir uns fragen, Mensch, jetzt bräuchte ich unbedingt Hilfe. Aber kann ich Gott fragen? Ich habe kein Wechselgeld in der Tasche. Die letzten Wochen und Monate waren eher spärlich. Ich war kaum in der Gemeinde, habe kaum Bibel gelesen, habe wenig gebetet. Hast du vielleicht schon erlebt, so Phasen. Jetzt soll ich Gott bitten, mir zu helfen. Das kann doch gar nicht gut gehen. Ich brauche doch jetzt irgendwas, was ich ihm anbieten kann. Schon sind wir wieder in dem alten Götzendienst. Ich gebe dir Gott das und du gibst mir Gott das. In diesen Stunden brauchen wir mehr als andere die Gewissheit, dass trotz unserer Schwachheit wir geliebt sind, um mutig zu ihm zu kommen und zu ihm hinzugehen. Vor aller Machtoffenbarung brauchen wir eine Offenbarung der unerschütterlichen Liebe Gottes zu uns. Und ich möchte Mut machen, gerade wenn du kein frommes Wechselgeld in der Tasche hast, wenn du dich bescheiden fühlst moralisch, gerade dann komm zu ihm. Gerade dann komm zu ihm. Wenn eure Sünde blutrot ist, dann will ich die doch schneeweiß machen, sagt Gott in den Propheten. Komm zu ihm, komm zu ihm. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und er möchte dir gerade da Gnade schenken. Und diese Gnade wird dich erschüttern und wird dein Herz transformieren und wird dich völlig verändern. Unser himmlischer Vater liebt Gnade und Gnade geben über alles. Und oft ist die Art, wie wir ihn wahrnehmen, geprägt davon, wie wir selber sind oder wie unsere Eltern waren. Hat ganz viel damit zu tun. Schauen wir uns mal den Propheten Jona an, das ist auch so ein Spezialist, ne? Und wo Gott gleichzeitig zeigt, wie er tickt. Jona ist so ein typisches Bild von uns Menschen. Ihr kennt es ja alles, ne? Jona wird von Gott geschickt in die Stadt Ninive, um dort zu predigen. Und er will erst gar nicht. Und dann geht er doch, gezwungenermaßen. Und dann predigt er und sagt so, jetzt, Gott, jetzt suche ich mir einen Logenplatz vor der Stadt, suche ich einen schönen Platz, baut seinen Campingstuhl auf. Gott lässt sogar eine Schattenstaude wachsen. Und er hat sein Popcorn, sein Cola und sagt, okay Gott, jetzt kannst du die Nuklearrakete vom Himmel schießen. Ich sehe die Zerstörung Ninives live im CinemaScope. Was passiert? Nichts. Erwartet. Das verdroß Jona gar sehr und er wurde zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich sagte, als ich noch im Land war. Darum wollte ich dir zuvorkommen und fliehen. Jetzt überleg dir das mal, denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels reuen. Der Kerl wusste sogar, aber wusste es nur in seinem Hirn, in seinem Kopf, wie Gott unterwegs ist. Und der Herr sprach, dich jammert das Rizinussträußlein, an dem du nicht gearbeitet hast. Und mich soll nicht jammern, Ninives, einer solch großen Stadt, in welcher mehr denn 120.000 Menschen leben, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch die vielen Tiere. Jonas Bild von Gott war ein Zerrbild. Er hätte Gott gern als Buchhalter gesehen, der Sünde abstraft. Aber tief innen wusste er es nicht, wusste er es sogar besser. Und es ist nicht toll zu sehen, wie Gott hier im Alten Testament sogar tickt und funktioniert. Gott hat Liebe sogar mit den Tieren der Stadt. Und glaubt doch nicht, dass sich Gott hat beeindrucken lassen, weil die dort in Ninive Buße getan haben. Wie oft haben die Israeliten Buße getan, nur um ein paar Monate später wieder im Abfall zu leben. Gott liebt es zu vergeben, Gott liebt es gnädig zu sein. Schauen wir uns mal Jesus an. Gott hat sich in ihm offenbart, wer er wirklich ist. Die Juden sollten begreifen, wer Gott wirklich ist. Johannes 14,9, Jesus sprach, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie sprichst du, zeige uns den Vater. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Die Sendung Jesu war, den Vater wieder sichtbar zu machen. In einer Religion, die Gott in einem Tempel, in einer Box gefangen gehalten hat, im Allerheiligsten, wo der Priester nur rein durfte und sonst niemand. Jesus zerbrach die religiösen Vorstellungen und Lehren über das Wesen Gottes, die von fast allen Juden als endgültig angesehen wurde. Hosea 6,6: Denn ich habe Wohlgefallen an der Liebe und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Matthäus 9,13: Geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus sagt, Gott hat keinen Bock an Religiosität, an äußerlichen religiösen Gerechtigkeiten. Er hat ein Herz für Liebe, für Gnade, für Güte, für Erbarmen. Dafür ist Gott da. Ein weiterer Aspekt, den Jesus offenbart, ist das ganze Thema der Feindesliebe, das Jesus in der Bergpredigt dargelegt hat. Ein Thema, in dem wir auch in unseren Gemeinden sehr wenig, spärlich wenig drüber reden. Ja, Feindesliebe, vielleicht mal im tausendjährigen Reich, aber hier, puh. Aber gerade die Feindesliebe hat Jesus uns nicht gepredigt, damit wir sie tun, sondern in erster Linie, um zu zeigen, wie Gott tickt. Lesen wir es mal, machen wir Matthäus 5,43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das war es, was die Juden gelernt hatten, auch aus der Schrift. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für diese euch beleidigen und verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Was Jesus sagt eigentlich ist, genau so tickt nämlich euer Papa. So tickt euer Vater. Er liebt seine Feinde, er segnet die ihn fluchen, er tut wohl denen, die ihn hassen, er bittet für die, die ihn beleidigen und verfolgen. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen, lässt es Regen über Gerechte und Ungerechte. Das ist das, was wir bis heute auch nicht begriffen haben. Wir trennen schön sauber zwischen dem Christen und dem Nichtchristen und wo der Segen fließt und wo der Segen nicht fließt. Aber Jesus sagt uns genau das Gegenteil. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Das machen auch die Zöllner. Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Leute, hier wird nichts anderes dargestellt als das Wesen Gottes uns Menschen gegenüber, uns Sündern gegenüber. Und was Gott von uns verlangt hier, gibt er uns zuerst selber. In der Feindesliebe können wir sehen, wie Gott in unser Gefallensein hineinblickt und Erbarmen mit uns hat und Gnade hat. Was schrie Jesus am Kreuz aus, als er dort hing? Was war sein letztes Wort, das vorletzte? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war Jesus' abschließendes Urteil über die Menschen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und ans Kreuz haben wir am Schluss wir ihn alle gebracht. Es waren nicht die drei römischen Söldner, die ihn da angenagelt haben, die sowieso keinen Plan hatten. Es waren der Hohe Rat, die Pharisäer. Jesus sagt, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zeigt, wie tief Gott in das Herz des Menschen hineinschaut, wie er diese Sündenmuster versteht und wo sie herkommen. Deswegen war seine Gnade mit den Sündern und einfach für die Frommen zu skandalös, nahezu unbiblisch. Und wir haben auch heute in weiten Teilen der Christenheit Gnade und Vergebung nicht mal ansatzweise begriffen und haben sie so nett in Konditionen, Bedingungen verpackt, dass sie fast nichts bedeuten. Ich möchte einige Fragen stellen, die uns vielleicht provozieren. Mach mal eins weiter. Ja. Nee, noch eins zurück. Das genau. Wenn Jesus heute unter uns wäre, nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern einfach so, wie er damals gekommen wäre, wie würde er mit all den anderen umgehen, aus den anderen Weltreligionen, die keine Chance hatten, ihn bewusst kennenzulernen. Wie mit all denen hier im christlichen Abendland, die mit dem Christentum nichts anfangen können, weil es oft so verdreht gelebt wird. Wo würde Jesus heute sein, wenn er unter uns wäre? Wäre er hier im CZK, im Prisma? Oder wäre er in irgendwelchen Bars da draußen? Wen hätte er in seinem Gefolge, dem Nachlaufen? Wir müssen uns mal ganz ehrlich fragen, wie hätten wir vielleicht reagiert, wenn Jesus heute leben würde und würde in demselben Muster mit Huren, Zöllnern, zweifelhaften Gestalten rumziehen durch die Lande. Da würden wir auch sagen, wow, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Haben wir das Maß seines Erbarmens, seiner Gnade wirklich verstanden? Das sind Fragen, über die solltet ihr nachdenken, das immer wieder mal das Konzept lesen und überlegen, wie würde ich ticken? Glaubt ja nicht, dass wenn wir zur Zeit Jesu gelebt hätten, dass wir ihn, hurra, hurra, wir hätten wahrscheinlich auch unsere Fragen an ihn gehabt. Gottes Erbarmen ist so viel größer, so viel weiter, so viel tiefer. Ich war jetzt in Österreich, habe dort gelehrt und da war ein Ehepaar, die gehen in eine katholische Gemeinschaft. Das fand ich so krass. Die haben gesagt, wir sind eine Gemeinschaft, wo wir für alle offen sind. Bei uns kann jeder kommen, wir haben keine Mitgliedsstatuten, Mitgliedsregeln. Da hat sie mir erzählt, da kommt ein Transvestit mit Stöckelschuhen und Röckchen. Sagt sie, wir sind erst seit 3 Monaten dort, wir waren erst geschockt und dann waren wir zutiefst beschämt, mit wie viel Liebe Katholiken, die den behandeln und annehmen und ihn kommen lassen, dabei sein lassen. Und als wir sie angesprochen haben, haben sie gesagt, schau, wir lieben ihn und irgendwann mit der Liebe ihn überwältigen und nicht das Drohen, nicht das Beschimpfen, nicht das Anmachen und Anbaggern. Da habe ich gedacht, wow, die Gruppe möchte ich kennenlernen in Salzburg. Ich sage, wenn ich heute jemals nochmal Gemeinde gründen würde, das wäre meine Form von Gemeinde. Ist uns bewusst, dass Jesus den Judas bis zum Schluss in seinem Zwölferkreis gab, er hat ihn nie rausgeschmissen, nie. Schauen wir mal einige alttestamentlichen Verse, dann kommen wir auch langsam zum Ende, an über die globalen Heilsabsichten Gottes, die in vielen Gruppen und Gemeinden, die sich bibeltreu bezeichnen, oft gar nicht im Radar sind. Wie Gott die Welt sieht, Zephaniah 3,9, dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass alle, A-L-L-E, den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Was sagt Gott? Ich will den Völkern reine Lippen geben. Gott wird seine Schöpfung wiederherstellen. Oh, du bist ein Schatz, danke, Al Capone. Das ist unser Spezialwitz, denn müsst ihr sie fragen, was ich meine damit? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nichts daneben stelle. Psalm 22, 27. Es werden daran gedenken, sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Jeremia 3,17 bis 19. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Es werden sich alle Heiden dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Jesaja 25, 6 bis 8. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern machen auf diesem Berg ein fettes Mahl von reinem Wein, Fettmark und Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist dieser Umstand, wo Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Jesaja 57, 16, denn ich hadere nicht ewig und zürne nicht ohne Ende, denn ihr Geist würde von mir verschmachten und die Seelen, die ich gemacht habe. Leute, das sind da einige Verse von vielen, die wir nicht einfach ignorieren dürfen, sondern die in unseren Herzen Fragen aufwühlen, die wir auch stellen dürfen und müssen. Schauen wir in diesem Kontext noch eine Aussage Jesu an, die ebenfalls wenig beachtet wird und in ihrer Worttiefe wenig begriffen wird. Das ist im Johannesevangelium. Machst du mal die Folie, die nächste? Johannes 12, 32, ne?
12,
ja. Da sagt Jesus, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Ich habe den Vers früher immer so gelesen, alles klar. Bis ich mal die Worte im Grundtext mir genauer angeguckt habe. Das Wort alle ist das Wort pass, und das heißt allumfassend, wirklich alle. Und dann ist interessant, werde ich zu mir ziehen, das Wort ziehen, helkuo, heißt eigentlich zerren, schleifen, mit Kraftaufwand und Gewalt etwas ziehen. Dieses Wort kommt 8-mal im Neuen Testament vor, in Zusammenhängen wie Fischernetze ins Boot ziehen, Paulus vor den Richterstuhl zerren oder wo Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn zerre, ziehe der Vater. Wir sehen auch hier, dass Gott der Handelnde ist, der Arbeitende ist und nicht wir. Er zieht und zerrt uns hinein. Er zieht die Menschen zu sich an sein Herz, überwältigt sie, nimmt die Schleierhülle von ihren Augen, dass sie ihn sehen. Ich war damals, kannst du mir wieder sagen, als ich Atheist war, ich habe über die Christen gelacht, ich habe den Glauben verlacht, ich war Hardcore-Atheist. Und dann begegnet mir Gott in 30 Sekunden noch nicht mal. Und ich sehe ihn und alles war gesprochen. Es gab kein Wenn, kein Aber, kein Ja, kein Warum, kein Nein. Es war klar, ich bin sein und er ist mein. Ohne Frage, es war einfach da, bumm, und es ist bis heute so da. Bitte? Ja, ich wollte tanzen gehen mit meiner Freundin, die heute meine Frau ist. Sie macht sich im Bad fertig, wie es die Ladies machen. Und ich sitze im Wohnzimmer bei ihr und da liegt eine Bibel auf dem Tisch. Und ich sage wortwörtlich, ich sage bloß, diesen Scheißdreck liest du. Ich sage, ach, es hat mir eine Freundin geschenkt, die mag das so. Und hat gesagt, ich soll mal in den Psalmen lesen und das tut mir echt gut. Ich sage, das kann ich dir alles psychologisch erklären. Wir haben eine halbe Stunde hin und her debattiert. Sie sagt immer, du, aber ich verstehe, aber es tut mir trotzdem gut. Und dann sagt sie zu mir, Uwe, du liest doch Science-Fiction-Romane. Sage ich, ja. Sagt sie, kommen da nicht solche Überintelligenzen vor? Ich sage, ja, es gibt einen Roman, da kommt so eine Überintelligenz vor. Ja, kannst du dir nicht in deiner Fantasie vorstellen, dass es sowas wie Gott geben könnte? Sag ich, ja, in meiner Fantasie kann ich mir das schon vorstellen, habe ich zu ihr gesagt. Und das war das Codewort. Ging der Vorhang auf in dem Zimmer und der Himmel brach rein. Also ich habe jetzt nicht Himmelvision und Hafen und Engel gesehen. Es war einfach, ich war versetzt an einen anderen Ort, aber ich kann euch nicht beschreiben, was es war. Es war einfach, ich war weg. Sie hat mir nur gesagt, ich saß da, ich war nicht ansprechbar. Und ich habe eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, heute wird sich dein ganzes Leben für immer verändern. Und ich habe einen Weg gesehen, der sich gabelt und ich wusste, ich gehe jetzt da lang. Und ich habe mich dann sagen hören, wie ich mein altes Leben verabschiedet habe. Und da war nicht, Uwe, würdest du mir nachfolgen, das und das, und dann folge mir nach und sage jetzt ein Ja, spreche ein Übergabegebet. Es war bumm. Er hat die Schleierhülle weggenommen von meinen Augen. Er hat mich gezogen an sein Herz. Und wenn er zieht, gibt es kein Wenn und kein Aber. Du erkennst ihn und du begreifst, wer du bist. Das ist das, was du schon lange vergessen hast, wird plötzlich lebendig in dir. Die Kindschaft. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Römer 11, 32. Das ist ein Hymnus und ich liebe ihn. Denn Gott hat alle beschlossen in den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn je erkannt, wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte zum Schluss diesen Hymnus aus dem Hohenlied der Liebe mit uns betend lesen. Machst du mal die letzte Folie? Ja. Des Vaters Liebe ist langmütig und gütig. Sie ist frei von Eifersucht. Sie prahlt nicht, sondern kam auf einem Esel daher. Sie bläht sich nicht auf, sondern kam in einer Krippe zur Welt. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht das Ihre, sondern immer das Unsere. Die Liebe des Vaters lässt sich nicht erbittern von unserer Ignoranz. Sie rechnet unser Böses nicht zu, das wir tun. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit, egal wie klein sie in uns ist. Des Vaters Liebe erträgt alles, was wir in unserer Verblendung tun. Die Liebe des Vaters glaubt alles, denn sie sieht mich vom Ende her. Die Liebe des Vaters hofft alles, weil er das gute Werk in uns vollendet. Sie duldet alles, 7-mal, 70-mal. Seine Liebe zu uns hört nimmermehr auf. Vater, ich bete, dass du auch dieses Wort lebendig machst. Schenk jedem hier im Raum eine Offenbarung deiner väterlichen Liebe, deines Wesens, von dem wir immer noch so wenig begriffen haben. Du bist so skandalös liebevoll, so unglaublich barmherzig. Vater, wir haben keine Entsprechung in unserer weltlich-menschlichen Welt, auch in unserer geistlichen Welt. Alles ist an Bedingungen geknüpft, an Geben und Nehmen. Vater, zerbrich dieses Muster. Und so bete ich auch um skandalöse Liebe für jeden hier im Raum, ein skandalöses, gnadenreiches Ausschütten deiner Liebe, Gunst, Freundlichkeit, Güte, im Großen wie im Kleinen, Vater. Du hast gesagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Vater, lass jeden spürbar, fühlbar, messbar erfahren, wie sehr du ihn liebst. Schenk du neue Sicherheit, wo Unsicherheit da ist, wo Glauben erschüttert ist, wo Vertrauen in dich erschüttert ist, Vater. Sei du es, der neu kommt, der sagt, mein Kind, du musst dich gar nicht abstrampeln. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir runter. Du musst nicht zu mir hochkommen, ich komme zu dir runter. Vater, ich bitte dich, das freizusetzen in Jesu Namen, dass vielleicht schon am Sonntag Erfahrungen berichtet werden hier, Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dir. Amen, Amen, Amen. Amen.